jetzt anbetet, aber wir sehen ihn nicht. Danette hat uns daran erinnert, dass er für unseren Verstand nicht fassbar ist. Wir können Gott nicht erklären, aber wir können Gott erleben. Die Bibel nennt das schlicht Glauben, Vertrauen. Durch Jesus ist uns der unsichtbare Gott unfassbar näher. Das wird uns in diesen Predigtstaffeln in diesem Jahr noch mehrfach beschäftigen. Heute möchte ich die unbegreiflichen Seiten von Gott ansprechen. Wir wollen uns mit dem schwer Fassbaren über Gott stellen. Und für das gehen wir ins Alte Testament und nachher ins Neue Testament. Das Alte Testament braucht verschiedene Bilder, um uns Gott näher zu bringen. Gott ist wie ein Vater, der sich für uns sorgt. Gott ist wie ein Hirt, der uns führt. Die Bibel sagt auch, Gott ist wie eine Mutter, die uns tröstet. Aber auch, und da wird es schwierig für uns, die Bibel sagt auch, Gott ist ein Kriegsgott, der seinen glühenden Zorn ausschüttet. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Aus dem Jesaja zuerst. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held, er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger, er erhebt den Schlachtruf. Tönt irgendwie anders als der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, gell? Steht also auch in der Bibel. Nächster Text, Jeremia Kapitel 10, Vers 10. Der Herr aber ist in Wahrheit Gott, lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde. Wenn man das so auf sich wirken lässt, dann fragt man sich, ist das der gleiche Gott, wo Jesus davon geredet hat? Wenn Jesus betet hat, hat er gesagt, Abba, liebe Vater. Jesus hat gesagt, dass Gott sich um uns sorgt und dass Gott uns liebt. Jesus hat sogar gesagt, jedes einzelne Haar auf deinem Kopf ist von Gott zählt. Und da fragt sich, ist das der gleiche Gott wie im Alten Testament? Passt das überhaupt zusammen? Die Frage, die ist uralt. Etwa ein Jahrhundert nach Christus ist ein Mann auftreten namens Markion, der in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Der Markion hat Kritik an der Bibel geübt und er hat gesagt, der Gott vom Alten Testament und der Gott vom Neuen Testament ist nicht der gleiche. Der Gott vom Alten Testament ist ein strenger Gott, ein böser Gott. Der Gott vom Neuen Testament ist ein Gott von der reinen Liebe. Und dann ist der Markion zu der Bibel gegangen und hat alles rausgestrichen, was nicht mit der Liebe von Gott aus seiner Sicht vereinbar ist. Und am Schluss hat er eine verfützelte Bibel gehabt. Und das hat grosse Diskussionen ausgelöst. Kritik wie die von damals, die gibt es heute auch. Letztens hat ein deutscher Theologe die Abschaffung vom Alten Testament in der Kirche vorgeschlagen. Seine Kritik ist knüppelhart. Im Alten Testament tobt sich ein zorniger Kriegsgott aus. Der Gott vom Alten Testament ist schlicht peinlich. Er ist ein schlechter Gott. Und in unserer, unserer heutigen Welt kann der Gott keine moralische Instanz mehr sein. Knüppelhärte Kritik. Nicht von einem Atheist, von einem Theologen. Ja, ich glaube, wir müssen das ernst nehmen. Und es gehört zum christlichen Glauben, dass wir uns den schwierigen Fragen stellen. Wie kann der zornige Gott vom Alten Testament ein Gott von der Liebe sein? Was machst du, wenn du in der Bibel von Gottes Zorn liest? Glaubst du an einen zornigen Gott? An einen Gott, der um sich schlägt und in den Krieg zieht? Ist es moralisch, wenn wir als Christen an so einen Gott glauben? Diese Fragen wollen wir uns heute stellen. Ich habe nicht auf alles eine schlüssige Antwort, aber ich glaube, dass wir Antworten finden, und zwar, wenn wir die Bibel mit einem Grundvertrauen lesen und einfach einmal entgegennehmen, was da steht, ohne gerade zu sagen, ah, mit dem will ich mich nicht beschäftigen. Oder das ist doch völlig daneben. Einfach einmal Gottes Wort auf uns wirken lassen und schauen, was es mit uns macht. Und wir werden Antworten finden, wenn wir den Blick auf Jesus richten. Jesus ist die unverfälschte Manifestation von Gott. Wenn wir wissen wollen, wie der Unsichtbare wirklich ist, müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. Jesus hat einmal zu einem von seinen Jüngern gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir werden uns später mit dem wichtigen Satz noch genauer befassen. Jetzt gehen wir ins Alte Testament und im Alten Testament wollen wir uns mit zwei Ereignissen befassen, wo uns der unbegreifliche Gott begegnet. Und wir wollen die zwei Ereignisse einfach einmal auf uns wirken lassen und uns die Fragen stellen, die sich daraus ergeben. Und dann gehen wir ins Neue Testament und wir werden sehen, dass vieles wie klarer ist. Wie wenn ein Regen vorbeizieht und nachher die Sonne wieder kommt, wenn man den Blick auf Jesus richtet. Das erste Ereignis aus dem Alten Testament, das wir uns anschauen wollen, ist ein Ereignis, das so bekannt ist, dass sie in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Wenn jemand kritisiert wird, weil er auf niemanden Rücksicht nimmt, sagen wir, ja, nach mir die Sintflut. Das geht auf das erste Buch Mose zurück, wo beschrieben wird, wie eine Flut über die Erde gekommen ist und alles Leben ausgelöscht worden ist, außer das, was mit dem Noah in der Arche war. Die Bibel beschreibt uns die Sintflut als ein historisches Ereignis. Es war kein Zufall, kein Unfall. Es würde manches einfacher machen in Bezug auf unser Gottesbild, wenn es ein Unfall wäre. Nein, es war ein göttlich verordnetes Gericht. Und das wirft natürlich Fragen auf. Wie kann Gott, der Leben schafft und Leben will, seine Schöpfung vernichten? Können wir wörtlich nehmen, was da steht? Wenn man in Geschichtsbücher schaut, dann stellt man fest, Flutbericht hat es damals nicht nur in der Bibel gegeben, sondern auch in den anderen altorientalischen Völkern. Zum Beispiel kennen wir einen berühmten Sintflut-Mythos der Babylonier. Und in einem dieser Berichte wird die grosse Flut als Willkürakt der Götter dargestellt. Die Götter, so sagt der babylonische Sintflut-Mythos, haben sich in ihrer Mittagsruhe gestört gefühlt und darum haben sie beschlossen, die Menschen zu vernichten. Wenn man das mit der Bibel vergleicht, dann merkst du, es geht um das gleiche Gericht, aber die Sintflut ist keine Willkür. Im Kapitel 6 vom ersten Buch Mose wird uns gesagt, warum das Gott eine Flut geschickt hat. Die Erde aber war voller Gewalttat. 1. Mose, Kapitel 6. Denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noach, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Schauen wir da auf das Wort Gewalttat. Das ist ein Wort, das im anderen Zusammenhang in der Bibel in Bezug auf Unterdrückung gebraucht wird. Das Wort bedeutet die Ausbeutung von den Schwachen durch die Starken und von den Armen durch die Reichen. Und das zeigt uns, die Tage von Noah sind böse gewesen, überall, wo man angeschaut hat, Unterdrückung und Gewalt. Und jetzt setzt Gott mit der Sintflut der geballten Macht vom Bösen etwas entgegen. Er, der das Leben geschaffen hat, entzieht den Menschen Gab vom Leben, weil sie das Leben von anderen mit Füßen treten. Das ist eine harte Strafe, aber es ist gerecht. Es ist nicht nur gerecht, es ist auch notwendig, weil vor der Flut kann sich das Böse ungehindert ausbreiten. Durch die Flut wird die Macht vom Bösen getroffen. Die Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben und das ungehindert ausgelebt haben, haben den gerechten Zorn vom Schöpfer zu spüren bekommen. Der Zorn von Gott in der Sintflut ist offensichtlich, aber der richtet sich nicht an die Menschen an sich. Wir sind Gottes geliebte Geschöpfe. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Jeder Mensch hat eine unveräusserliche Würde, weil er Geschöpf von Gott ist. Und diese Würde, die darf niemand ungestraft mit Füßen treten. Aber genau das haben die Menschen in den Tagen vom Noah gemacht. Und darum, und nicht aus einer Laune raus, hat Gott gestraft. Mit der Sintflut möchte uns die Bibel begrifflich machen, straft Gott das Böse und gibt der Menschheit gleichzeitig die Möglichkeit von einem neuen Anfang. An das erinnert uns heute der Regenbogen, der nach der Sintflut von Gott gestiftet worden ist. Wir begegnen in der Sintflut an einem Grundzug vom Alten Testament und wir lernen dabei etwas über den unbegrifflichen Gott der Bibel. Wenn Gott richtet, dann tut er es zum Zurechtbringen. Gottes Gericht ist nicht einfach Strafe, Peng, da hast du was verdient. Gericht ist immer etwas Zurechtbringendes. Wir haben es in der Bibel mit einem Gott zu tun, der Gerechtigkeit liebt. Mit einem Gott, der eingreift. Mit einem Gott, der wiederherstellt. Das zweite Ereignis, das wir uns anschauen wollen, im Alten Testament, ist, denke ich, das Ereignis, das mehr Anstoss erregt und Fragen aufwirft als alle anderen. Das ist die Vernichtung der Kanaaniter. Wo Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit hat, hat er ihnen versprochen, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Fast so schön wie die Schweiz, weil bei uns fließt auch der Käse, wie ihr wisst. Ja, in dem Land haben andere Völker gewohnt und Gott hat den Israeliten den Auftrag gegeben, die Völker zu vernichten. Wir lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, Verse 1 bis 2 folgendes. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat und er dir viele Völker aus dem Weg räumt, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen und sie nicht verschonen. Wow, das ist starker Tobak. Danke vielmals. Wunderbar, jetzt geht es weiter. Ja, gell, der Text, der stellt uns vor schwierige Fragen. Ist der Gott vom Alten Testament ein Gott, der im Blutrausch handelt? Haben wir es da mit einer primitiven Racheethik zu tun? Hat das irgendetwas mit Liebe zu tun? Wir müssen Folgendes bedenken. Wo Gott der Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan versprochen hat, hat er gesagt, dass die Erfüllung dieser Verheißung auf sich warten lässt. Und er hat auch gesagt, warum das so ist. Im 1. Buch Mose, Kapitel 15, heißt: Die Sünde der Kanaaniter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Also da ist Sünde, da ist Schuld, wo noch nicht ihr volles Maß erreicht hat. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass die Vernichtung der Kanaaniter nicht einfach so passiert, sondern wegen dem gerüttelten Mass an Sünden, wo sie sich über Generationen angehäuft haben. Und das stellt natürlich jetzt wieder eine Frage, und zwar: Kann etwas so schlimm sein, dass Gott ein ganzes Volk vernichten will? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein paar Sachen wissen über die Kultur der Kanaaniter. Kanaan ist, gelinde gesagt, eine schlimme Kultur gewesen. Kanaaniter haben die kultische Prostitution praktiziert. Wenn sie ein Volk besiegt haben, haben sie die Männer gefoltert und den schwangeren Bauch aufgeschlitzt. Es war die gleiche Brutalität gewesen wie in Irpin oder Mariupol oder wie beim Überfall von der Hamas auf Israel. Das an sich, was sie gemacht haben, ist schändlich, es ist unmenschlich und es verdient Strafe. Aber es ist nicht alles. Es hat etwas gegeben, das die Gräuel überstiegen hat, etwas, das mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft zu tun hatte, und zwar mit den Kindern. Ich habe euch ein paar Bilder von Kindern mitgebracht. Schaut euch die mal an. Wunderschön, oder? Kinder, die so unschuldig in die Welt schauen, die wissen noch nichts von den Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt. Die sind unverdorben, die freuen sich am Leben und die haben noch ein Leben vor sich. Ich glaube, jedem vernünftig denkenden Mensch ist klar, Kinder müssen erzogen werden, müssen beschützt werden und müssen gefördert werden. Für Kanaaniter war das überhaupt nicht klar. Kanaaniter haben einen menschlich völlig entarteten Kult praktiziert, das Kinderopfer. Bei dem Opfer sind Kinder lebendigen Leibes verbrannt worden, bis nur noch kleine Skelette übrig geblieben sind. Der Kult hat im Alten Orient den Namen Moloch-Kult gehabt. Und wir reden da nicht von einem Krieg, wo auch Kinder ums Leben kommen, obwohl das schlimm ist. Wir reden von Friedenszeiten, von einer Kultur, wo rauschende Feste stattfindet zur Ehre vom Gott Moloch. Und dann wählen Kanaaniter als Opfer Kind aus oder nehmen es den Eltern weg. Wir wissen es nicht so genau. Und dann verbrennt man die Kinder lebendigen Leibes zur Ehre von dem Götz. Das Kinderopfer. Immer wieder, Jahr für Jahr, Generation um Generation geht das einfach weiter. Wenn es einen Gott gibt und wenn der Gott gerecht ist, was denkst du, was der Gott machen sollte? Was sollte Gott da machen? Soll Gott wegschauen? Soll Gott das ungestraft lassen? Soll das für Generationen weitergehen? Und Gott hat gesagt, nein. Gott hat gesagt, nie wieder ist jetzt. Und hat verangeordnet, dass die menschliche Kultur verschwindet. Ich bin mir bewusst, dass mit dem nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich ringe mit den gleichen Fragen wie ihr auch, wenn wir Gewalttexte in der Bibel lesen. Aber etwas ist mir bewusst worden, ich habe es in einen Satz gefasst und habe es euch da mitgebracht. Es ist schwierig, an einen Gott zu glauben, der den Israeliten den Auftrag gibt, 7 Völker zu vernichten, die ihre Kinder opfern. Es wäre noch schwieriger, an einen Gott zu glauben, der nichts dagegen unternimmt. Ich gebe euch den Satz einmal weiter. Denkt darüber nach. Die Gewalttexte in der Bibel, die werfen Fragen auf. Aber ich glaube, die Fragen sind grösser, wenn wir lesen, dass es das gibt und Gott macht nichts. Und Gott könnte. Vielleicht hilft dir so ein Satz, mit so Texten klarzukommen, wenn es nächstes Mal auf einen Gewalttext in der Bibel stoss ist. So, und jetzt gehen wir ins Neue Testament und dort wird es heller und dort wird es irgendwie einfacher und vieles wird klarer, weil wir im Neuen Testament näher bei Jesus sind. Wir haben am Anfang ein paar schwierige Fragen aufgeworfen und wir wollen jetzt mit diesen Fragen zum Neuen Testament gehen. Wir haben gefragt, kann der zornige Gott vom Alten Testament und Gott von der Liebe sein? Wir wissen, Zorn und Liebe schliessen sich nicht gegenseitig aus. Sie können, aber sie müssen nicht. Wenn jemand deinem Kind Angst macht oder schlägt oder jemand deinen Sohn oder deine Tochter missbraucht oder entführt, was passiert mit dir? Du bist bestürzt, du bist traurig, du bist ohnmächtig und ich bin sicher, du bist zornig. Du wirst unglaublich zornig auf den Menschen, weil du liebst. Du siehst, dass deinem Kind etwas angetan wird, was überhaupt nicht verdient hat, was hinten und vorne nicht recht ist. Und etwas in dir steht auf und fordert Gerechtigkeit. Du spürst einen gerechten Zorn. Und das ist gut so, weil Gott uns so gemacht hat. Kann der zornige Gott vom Alten Testament ein Gott von der Liebe sein? Ja. Wenn jemand beides zusammenbringen kann, dann ist es Gott. Ist der Gott vom Alten Testament, das ist eine andere Frage, die wir aufgeworfen haben, der gleiche wie der Gott im Neuen Testament? Da hilft uns der Blick auf Jesus. Jesus hat keine andere Bibel gelesen, als das wir heute auch lesen. Jesus hat das Alte Testament gelesen und er hat gesagt, dass in allem, was darin steht, seine Gültigkeit besitzt. Jesus hat zu keinem anderen Gott betet als zu dem Gott, der sich im Alten Testament offenbart. Für Jesus hat es keinen Zweifel gegeben, der Gott, den er Abba, Vater nennt, war niemand anders als der Gott vom Alten Testament. Wir haben noch eine Frage berührt, wie kann man an einen Gott glauben, der wild um sich schlägt? Ich kann nur sagen, an so einen Gott glaube ich nicht. Es gibt nichts in der Bibel, wo mich zur Schlussfolgerung führt, Gott handle willkürlich. Ich glaube an Gott, an den Gott, der die Welt gemacht hat, der uns Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Ich glaube, dass er uns liebt, dass er jeden von uns mit einer unveräusserlichen Würde geschaffen hat. Und ich glaube, dass der Gott, der das gemacht hat, gerecht ist. Die Bibel malt uns beständig Gottes Gerechtigkeit vor Augen. Aber Gottes Gerechtigkeit ist grösser als unsere Logik. Wir können das nicht immer verstehen, sehr oft sogar nicht. Aber wenn die Bibel uns Gottes Gerechtigkeit vor Augen malt, dann macht sie uns auch deutlich, wenn Menschen die Würde von anderen Menschen missachtet, begegnet sie am Zorn vom Schöpfer. Das ist gerecht, das ist notwendig, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät. Wir haben nicht für alles eine Antwort. Ich ringe mit bestimmten Texten in der Bibel. Und trotzdem lese ich die Bibel im Grundvertrauen, mit einem Vertrauen, dass der allmächtige Gott Liebe ist, gerecht ist und meine Logik übersteigt. Dass Gott immer grösser ist als ich, anders ist als ich, gewaltiger, unbegreiflich. Er ist grösser, als ich mir denken kann. Gott erklären will, wäre ein sinnloses Unterfangen. Es wäre uns gleich, wie wenn wir an einem Weinberg schnecken, die Albert Einstein seine Relativitätstheorie erklären. Das funktioniert nicht einmal beim Roland Hartmeier. Gott ist immer grösser. Gott ist immer mehr. Gott ist immer weiter, als das wir denken. Ich kann Gott nicht erklären und ich muss Gott nicht erklären, aber ich kann ihn erleben. Ich glaube nicht, weil ich alles erklären kann. Ich glaube, weil ich Jesus erlebe als den Sohn Gottes. Jesus, ich habe euch da den Satz mitgebracht, ich glaube etwas ganz grundsätzlich, Jesus ist die unverfälschte Manifestation von Gott. Manifestation heisst Sichtbarmachung. Der Gott, den man nicht sehen können, macht sich sichtbar in Jesus. Er ist die Manifestation. Jesus macht Gottes Wesen sichtbar. Im Neuen Testament wird genau das über Jesus gesagt. Es gibt einen wunderbaren Satz im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wenn wir Jesus sehen, wie Jesus in der Evangelie Menschen begegnet, dann sehen wir, wie Gott ist. Gottes Wesen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Andersartigkeit wird in Jesus sichtbar. Ein Jünger von Jesus, der Philippus, hat einmal zu Jesus gesagt, Jesus, zeig uns den Vater, zeig uns, wie das Gott ist. Der Philippus hat etwas Wichtiges über Gott begriffen, Gott ist unfassbar. Wir könnten ihn nicht sehen, wir könnten ihn nicht erklären. Manchmal haben wir mehr Fragen als Antworten, wenn es um Gott geht, vor allem wenn es um Gerechtigkeit in der Welt geht. Und diese Fragen haben die Menschen damals auch gehabt. Alle haben von Gott geredet, aber wie ist Gott wirklich? Der Philippus hat es genau wissen. Und er hat geglaubt, dass er eine gute Chance hat, Gott zu sehen, mehr von Gott zu erfahren, wenn er Jesus fragt. Der Philippus hat gesehen, wie Jesus zu den Menschen gegangen ist, ihnen gedient hat, wie er Ausgestoßene in die Gemeinschaft der Menschen zurückgeholt hat. Er hat gesehen, wie Jesus Leprakranke angerührt hat, geheilt hat, umarmt hat und ihnen ein neues Leben gegeben hat. Der Philippus hat das alles gesehen. Und er hat darum gewusst, bei Jesus bin ich am Heiligen, am Allmächtigen, am Ewigen näher als sonst irgendwo auf der Welt. Sonst könnte Jesus ja all die Sachen gar nicht machen, die er ständig tut. Wenn mir jemand zeigen kann, wie Gott wirklich ist, dann ist es Jesus. Und darum sagt er eines Tages zu Jesus, Jesus, zeig uns den Vater. Und was macht Jesus? Jesus gibt keine metaphysische Erklärung über Gott ab. Er gibt keine Formel, keinen gescheiten Satz. Er sagt Folgendes. Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 9. Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Typisch Jesus. Wenn du eine Frage stellst, kommst du fast sicher eine Frage zurück über. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Das ist ein einfacher, aber gewaltiger Satz mit einer enormen Tiefe. Mit dem Satz sind wir ganz nahe am Geheimnis vom Unbegreiflichen. Jesus sagt, ich bin im Vater. Er ist mit ihm verbunden, sodass sie eins sind. Jesus sagt nicht, ich bin näher beim Vater, obwohl er das ist. Er sagt auch nicht, ich weise auf den Vater hin, obwohl auch das stimmt. Er sagt, ich bin im Vater. Jesus beansprucht mit dem einfachen Satzteil mehr zu sein als der Religionsstifter. Der Religionsstifter beansprucht für sich eine Nähe zum Heiligen, eine Nähe zum Ewigen, aber sie sind nicht das Heilige selber und sie sind nicht der Ewige selber. Der Buddha ist der Erleuchtete. Er hat für sich in Anspruch genommen, einen Weg zur Erleuchtung zu finden, aber er ist nicht der Erleuchtung selber, hat er nie behauptet. Der Mohammed hat in Anspruch genommen, Prophet vom Allah zu sein, aber er ist nicht Allah selber. Die Religionsstifter, die weisen auf etwas hin, das grösser ist als sie selber. Und Jesus ist das Größere selber. Seht ihr den Unterschied? Es ist ein kategorialer Unterschied zwischen Jesus und allen Lichtgestalten der Geschichte. Jesus ist das Größere selber. Jesus ist im Vater und der Vater ist in mir, sagt Jesus. In Jesus tritt der Ewige, der Allmächtige, der Ewige selber in unsere Geschichte ein und macht sich für uns sichtbar. Er wird fassbar. Der Unfassbar ist uns in Jesus unfassbar nahe. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wenn wir sehen, wie Jesus den Menschen begegnet, sehen wir, wie Gott ist. Der unbegreifliche Gott vom Alten Testament wird in Jesus sichtbar und erlebbar. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir das Gesicht von Gott. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir das Gesicht von Gott und das Gesicht ist uns freundlich zugewendet. Dir und mir, allen Menschen. Wir können auf Jesus schauen und sagen, so ist Gott. Ja, so ist Gott. Ja, was machen wir mit den offenen Fragen, die wir immer noch haben? Unsere Band darf mit auf die Bühne kommen. Was machen wir mit den offenen Fragen? Es ist für den christlichen Glauben kein Problem, wenn es offene Fragen gibt. Wir glauben nicht, weil wir keine Fragen mehr haben. Ja? Glauben entsteht nicht, wenn sich deine Fragen auf ein absolutes Minimum reduziert haben. Glauben entsteht, wenn ich mich vertrauensvoll auf Jesus einlasse. Dort entsteht Glauben. Dort findet Fragen eine Antwort, die wir sonst gar nicht beantwortet haben können. Und oft passiert das Wunder, dass dann, wenn die Fragen gar nicht beantwortet werden, wir Gott, am Heiligen, am Allmächtigen, am Ewigen, trotzdem näher kommen. Und das Begegnung mit ihm kann mehr sein als alle unbeantworteten oder beantworteten Fragen. Glaube entsteht und dein Glaube wächst und wird gestärkt, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Vertrauensvoll einfach uns immer Jesus nähern. Und das haben wir jetzt machen. Wir haben mit den nächsten zwei Liedern Gelegenheit dazu, zu sagen, Jesus, Vater im Himmel, ich kann nicht antworten auf all meine Fragen. Aber ich will mich ausstrecken nach Jesus. Ich will mehr von dir. Ich will, dass du mir näher bist. Dass ich dich sehe, dass ich dich spüre, dass ich kann glauben. Einfach glauben. Ich lade euch ein, aufzustehen, wenn ihr mögt. Und in den nächsten Liedern euch ausstrecken zu Jesus und im Glauben den Jesus feiern und uns dem Gott nähern. Sind gesegnet.